Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute mit einer Reise nach Südafrika. Ich bin Tina Witte. Jedes Jahr besuchen zehntausende Urlauber Armenviertel in Kapstadt oder Johannesburg. Lokale Stadtführer zeigen dort die andere Seite, fernab von Luxus, schicken Restaurants und Strandvergnügen. Kritiker nennen das Voyeurismus. Die Veranstalter dagegen verweisen darauf, dass die Touren in den Townships Jobs schaffen und den Bewohnern neue Einkommensquellen eröffnen. Stefan Überbach, unser Korrespondent für Südafrika, hat so eine Tour mitgemacht und nachgefragt.
Isamo Eyetu, ein Township in der Gemeinde Hout Bay an der Atlantikküste. Die Touristenmetropole Kapstadt ist nicht weit weg. Eine kleine Reisegruppe schiebt sich zu Fuß durch enge, verwinkelte Gassen, über Betonbrocken, die als improvisierte Treppenstufen dienen, vorbei an einfachen Wellblechhütten und Abfallbergen. Eine Müllabfuhr gibt es hier nicht. Wäsche hängt zum Trocknen auf der Leine, Kinder spielen auf dem Boden, Hunde dösen in der Sonne, auf einem Grill brutzelt Fleisch. Nur hin und wieder ist eine gemauerte Baracke zu sehen. Die Siedlung gehört zu den ärmsten der Region.
Ja, ich finde es wel een beetje eng natuurlijk, omdat je niet weet wat je verwacht. Gaat een heel onbekend gebied in.
Das ist schon ein bisschen unheimlich, denn wir wissen nicht, was uns erwartet, sagt Thijs. Der junge Mann aus den Niederlanden hat mit vier Freunden eine Tour durch das Township gebucht. Wir besuchen einen Ort, an dem es große Spannungen gibt, aber auch sehr viel Hoffnung. Wonga Lukas arbeitet als Tourguide in Isamo Eyetu. Er ist im Township aufgewachsen, lebt dort immer noch und zeigt den Urlaubern seine Heimat. Die illegalen Kneipen, die Marihuana-Dealer, aber auch einen Tanzworkshop. Weil er so gut wie jeden kennt, gehen manche Türen auf, die sonst verschlossen bleiben würden. So wie hier. Ein Mann mit einem Baby auf dem Arm klagt über fehlende Unterstützung der Behörden, wenn es im Township wie so oft brennt oder ein anderes Unglück passiert.
So essentially what he's saying is that the city of Cape Town does come through with some aid, but it's never enough.
Es gibt manchmal Hilfe aus Kapstadt, aber es ist nie genug. Die Armut ist sichtbar, spürbar, allgegenwärtig. Den Touristen geht das, was sie hautnah miterleben, regelrecht an die Nieren und lässt eigene Alltagssorgen in einem ganz anderen Licht erscheinen.
Ja, ich bin eigentlich wel heel dankbar für was ich thuis heb.
Ich bin dankbar für das, was ich zu Hause habe. Viele in den Niederlanden sind unzufrieden, aber wenn man diese Menschen hier sieht, dann ist es doch verrückt, dass wir uns beklagen.
Te gek voor dat wij aan het klagen zijn.
Ortswechsel. Das Stadtviertel Langa liegt mitten in Kapstadt, auf halber Strecke zwischen Flughafen und Tafelberg. Es gehört zu den ältesten Townships in Südafrika. Konwe Tuswa bietet mit seinem Unternehmen Kamisa Travel Führungen durch Langa an. Den Urlaubern will er eine andere Seite von Kapstadt zeigen. Eine Seite, die das Leben und den Alltag eines großen Teils der nicht weißen Bevölkerungsmehrheit zeigt, die nicht in den Hochglanzprospekten zu finden ist, aber ohne die der Tourismus am Kap der Guten Hoffnung kaum funktionieren würde.
Wir wollen diese Gemeinschaften nicht so behandeln, als wäre das ein Erlebnis im Krüger Nationalpark. Deshalb setzen wir örtliche Reiseführer ein. Viele Menschen, die in solchen Gemeinden leben, arbeiten in der Tourismus- und Hotelbranche. Der Unterschied besteht darin, dass Sie diese Menschen nicht in einem Restaurant oder einem Hotel im Zentrum treffen, sondern in einer Gemeinde, in der Sie leben.
Allein in Kapstadt locken die Township-Touren inzwischen jedes Jahr rund 300.000 Urlauber an. Authentische Eindrücke sammeln, das echte Afrika erleben, mehr über die Kultur und die Geschichte wissen, abseits des Massentourismus, darum geht es. Ted Kaminski ist auf den Spuren seiner Großeltern unterwegs, die lange in Südafrika gewohnt und das Ende des rassistischen Apartheid-Regimes aus nächster Nähe miterlebt hatten.
Ich erinnere mich, dass meine Großmutter erzählte, wie sie ihr Dienstmädchen gefragt hat, ob es eine Art Aufstand geben würde und was ihr Dienstmädchen dann tun würde, ob es ihr etwas antun würde. Und das Dienstmädchen sagte, ja, ich würde dir und deiner ganzen Familie etwas antun. Das hat mich schockiert und ich wollte wissen, wie die Spannungen heute sind. Was ich bisher in dieser Gemeinde gelernt habe, ist, dass es Fortschritte gibt. Die Bedingungen sind hart, aber es scheint, dass sich die Situation verbessert hat.
betterment.
Auch wenn der Township-Tourismus seit Jahren boomt, unumstritten ist er nicht. Kritiker halten es für, vorsichtig gesagt, geschmacklos, wenn sich gut situierte Urlauber durch Elendsviertel kutschieren lassen. Von Sozialvoyeurismus ist die Rede, manchmal sogar von Armutspornografie. Reiseleiter Conve Tuswa weist das entschieden zurück.
Wir sagen, Sie sind kein Voyeur, sondern ein willkommener Gast, denn wir bringen Sie nicht in Gemeinden, die wir nicht kennen. Wenn wir Sie hierher bringen und von diesen Gemeinschaften sprechen, ist es so, als ob wir von unserem Hintergrund, unserer Heimat sprechen, weil wir immer noch hier sind.
Auch die Urlauber in Langa haben nicht das Gefühl, bei einer Art Menschensafari dabei gewesen zu sein. Ganz im Gegenteil, sagt Tom Kotacki aus Polen. Weil der Reiseleiter sich gut auskannte und die Leute sehr freundlich waren, habe der Township-Besuch sehr authentisch gewirkt.
Ich bin ziemlich weit gereist und dachte, ich hätte schon obszöne Armut gesehen. Aber das hier ist etwas ganz anderes. Man bekommt einen Eindruck von den Unterschieden in den wirtschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen auf der ganzen Welt.
Sake Gonive ist ein örtlicher Reiseführer und kennt Langa wie seine Westentasche. Er will ein Sprachrohr sein für die Menschen, die dort wohnen und mit den weit verbreiteten Stereotypen über das Leben in den armen Vierteln aufräumen.
Es ist sehr wichtig, dass unsere Gemeinschaften vielfältig sind, sowohl in Bezug auf die Religion als auch auf die Kultur und die Denkweise. Es gibt hier viele junge Menschen, die einen sinnvollen Beitrag zur Entwicklung dieser Gemeinschaften leisten wollen. Und wir haben das Gefühl, dass diese Seite der Geschichte nicht genug erzählt wird. Unsere Aufgabe ist es also, das Bild der Townships zu verändern, die immer mit negativen Dingen wie Kriminalität, HIV und Armut in Verbindung gebracht werden. Wir versuchen, dem Rest der Welt zu zeigen, dass es hier eine Gemeinschaft gibt, die mit dem, was sie hat, versucht, eine bessere Zukunft für die Menschen in diesen Gemeinden aufzubauen.
Dabei spielt der Tourismus eine wichtige Rolle. Er bringt Geld in die Townships und er sorgt für neue Jobs. Dafür, sagt Tourguide Sake Konive, sei er schließlich das beste Beispiel.
Der Grund, warum sich die Gemeinden dieser Idee des Tourismus öffnen, liegt darin, dass wenn ein Tourist auf dem Flughafen in Kapstadt landet, die Leute, die ihn am Flughafen einchecken, höchstwahrscheinlich heute Morgen in einem Township wie diesem aufgewacht sind. Auch die Fahrer, die ihn vom Flughafen abholen und zu den Hotels bringen, oder das Hotelpersonal. Viele Menschen hier haben davon profitiert, dass Touristen ihr Geld in den Townships auf den Kunsthandwerksmärkten ausgeben, die in der Regel gemeinschaftsbasierte Projekte sind, von denen ganze Familien etwas haben. Die Gemeinden ziehen also einen Nutzen aus den Besuchen in den Townships.
Weil der Markt weiter wächst, wird das Angebot immer größer und vielfältiger. Auch bei Reiseveranstalter Conve Tuswa und seinem Unternehmen Camissa Travel gibt es inzwischen viel mehr als nur geführte Wanderungen oder Bustouren.
Today we have suppliers that will provide.
Heute haben wir Anbieter, die Kochdemonstrationen anbieten und traditionelle afrikanische Gerichte kochen. Heute haben wir Familien, die Freiwillige und Austauschstudenten bei sich zu Hause unterbringen. Heute arbeiten wir mit Fußballakademien zusammen für Familien, die ihre Kinder mitbringen. Sonntags veranstalten wir Gospeltouren. So werben wir für einen Besuch in der Kirche und bringen unseren Besuchern den Gesang und den Tanz im afrikanischen Stil nahe.
Zurück in Hout Bay, 20 Kilometer südlich von Kapstadt. Die Reisegruppe aus den Niederlanden hat ihre Führung durch Isamo Ijetu beendet. Ein Bier und einen Joint inklusive. Die jungen Urlauber wirken sichtlich betroffen. Sie müssen die intensiven Eindrücke der Township-Tour erst noch verarbeiten. Bei uns zu Hause ist niemand so arm und lebt auf der Straße oder baut sich seine eigene Hütte. Zu sehen, wie die Leute hier wohnen, mit so wenig Platz und so vielen Menschen, das ist wirklich unglaublich.
Weird, incredible to see.
Für Dan, den jungen Mann aus den reichen Niederlanden, war der Ausflug in die Armut der Townships ein bewegendes Erlebnis. Außerordentlich interessant, aber auch die bisher ungewöhnlichste und extremste Erfahrung seines Lebens.
Das war sehr bizarr zu sehen, aber es war echt eine sehr interessante Tour. Ich habe echt noch nooit so etwas mitgemacht.
Mehrere Urlauber aus den USA, die im vergangenen Jahr in Südafrika Opfer von Raubüberfällen geworden sind, bereiten Klagen gegen Google vor. Begründung: Das Navigationssystem Google Maps habe sie durch eins der gefährlichsten Viertel von Kapstadt gelotst, wo sie dann attackiert und ausgeraubt worden sind. Inzwischen hat Google seine App überarbeitet. Mehr von Stefan Überbach.
Am 3. November vergangenen Jahres war Walter Fischel in Kapstadt gelandet und hatte sein Mietauto abgeholt. Eine Stunde später wurde der US-Amerikaner mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Straßenräuber hatten ihm ins Gesicht geschossen. Womöglich ist dem 55-Jährigen das Navigationssystem zum Verhängnis geworden. Google Maps hatte ihn nämlich auf dem Weg an die Küste durch Nianga geleitet, ein Ortsteil direkt neben dem Flughafen, der als besonders gefährlich gilt. Fischel hat die Attacke überlebt und will Google jetzt verklagen. Er sei geistig und körperlich immer noch erschöpft, sagte er einem südafrikanischen Nachrichtensender. Bereits seine Klage eingereicht hat ein Ehepaar aus den USA, das ebenfalls von Google Maps durch Nianga dirigiert worden war und an einer roten Ampel ausgeraubt wurde. Wanderführer Trad McGill aus Kapstadt kennt viele solcher Geschichten.
Vor etwa einem Jahr hatte ich zwei amerikanische Touristen, die Google Maps benutzt haben, um zu Fuß durch das Stadtzentrum zum Hotel zu gehen. Sie wurden überfallen, mit einem Messer bedroht und sind ein teures iPhone losgeworden. Dabei hatten sie großes Glück, dass sie unverletzt davongekommen sind. Und das nur, weil Google Maps sie auf die kürzeste Strecke geleitet hat. Und natürlich wussten sie nicht, dass dieser Weg durch eine der gefährlichsten Gegenden Kapstadts führt.
Areas in the city of Cape Town. Auch mit anderen Routenplaner-Apps haben viele Menschen schon schlechte Erfahrungen gemacht. Judy England zum Beispiel. Sie betreibt ein Bed and Breakfast in Kapstadt und warnt davor, sich nur auf die Streckenvorschläge aus dem Handy zu verlassen.
Do not trust the apps.
Trauen Sie den Apps nicht. Ich bin oft da gelandet, wo ich nicht hin wollte. Und viele der Vorfälle von Aggression oder Gewalt und manchmal auch Mord hängen damit zusammen, dass das GPS die Leute an den falschen Ort führt. Ich weiß nicht, was sie dagegen tun werden, aber es ist ein massives Problem für uns in Südafrika.
Immerhin, kurz nach dem brutalen Überfall auf den US-Touristen Walter Fischel hat Google Konsequenzen angekündigt. Die Routenvorschläge im Großraum Kapstadt machen jetzt um Nianga einen großen Bogen. Alistair Mokoena, Länderdirektor des Konzerns in Südafrika.
Wenn Sie auf dem Flughafen von Kapstadt landen und nach Simonstown oder in die Stadt fahren wollen, werden wir sichere Routen empfehlen, die von den Behörden nicht zu kriminellen Brennpunkten erklärt wurden. Wir denken darüber nach, wie wir sicherstellen können, dass Pendler, Touristen und Südafrikaner, die nach Kapstadt reisen, nicht durch Gebiete geleitet werden, die als Kriminalitätsschwerpunkte gelten.
Den Ortsteil Nianga ganz aus der Navigations-App zu streichen, kommt für Google nicht in Frage. Man könne doch nicht einfach arme Viertel zu No-Go-Zones erklären, zu Gebieten, die nicht betreten werden dürften, heißt es zur Begründung. Stattdessen sieht der US-Konzern auch die Behörden in der Pflicht, besser über gefährliche Regionen und mögliche Sicherheitsrisiken zu informieren.
Es muss sichtbare Hinweise geben, um die Menschen zu warnen. Es sollte auch Informationen zum Thema Sicherheit geben, noch bevor die Touristen ins Land oder nach Kapstadt kommen, wenn sie planen, wo sie hinfahren wollen. Wir arbeiten mit den Behörden und anderen Akteuren wie den Autovermietern zusammen, um sicherzustellen, dass jeder gewarnt wird und fundierte Entscheidungen treffen kann.
Mittlerweile will Google nichts mehr zu dem Thema sagen. Zum Beispiel, ob auch in anderen Regionen Südafrikas mit den Behörden über den Ausschluss gefährlicher Routenvorschläge gesprochen wird. Oder welche Verantwortung die Benutzer der Navigations-App für die eigene Sicherheit tragen. Ein Konzernsprecher in Südafrika verwies auf das laufende juristische Verfahren in den USA und lehnte eine Stellungnahme auf Anfrage des ARD-Studios für das südliche Afrika ab.
In Kapstadt steht das weltweit höchste Gebäude, das zu großen Teilen aus Hanfbeton besteht. Das 12-stöckige Haus ist ein Hotel und gilt als besonders umwelt- und klimafreundlich. Stefan Überbach hat das besondere Gebäude besucht.
12 Stockwerke, 50 Zimmer, ein toller Ausblick auf den Tafelberg. Von außen wirkt das Neighborhood Hotel in der Harrington Street mitten in Kapstadt wie ein ganz normales Gebäude. Quadratisch, grau, gerasterte Fassaden, aneinandergereihte Fenster. Was man von außen nicht sieht, das Haus hat es in sich, denn es besteht zum größten Teil aus Hanf. Ein nachwachsender Rohstoff mit besonderen Eigenschaften, sagt Chefarchitekt Wolf Wolf und zeigt auf eine Zwischenwand aus Hempcrete, aus Hanfbeton.
Ein großer Pluspunkt bei dieser Wand ist ihre große Feuerfestigkeit. Außerdem bietet sie hervorragenden Schallschutz. Was im Nebenzimmer passiert, das hört man nicht.
Als Rauschmittel ist der Baustoff dagegen vollkommen ungeeignet. Die Gesetze in Südafrika schreiben nämlich für Cannabis-Nutzpflanzen einen äußerst niedrigen THC-Gehalt vor. Dafür hat Hanfbeton andere Vorzüge, zum Beispiel ein vergleichsweise geringes Gewicht. Und wegen der guten Wärmedämmung hat der Architekt des größten Hanfhochhauses der Welt auf eine Klimaanlage verzichtet. Aber das ist längst noch nicht alles, denn das Baumaterial aus der Hanfpflanze bindet mehr klimaschädliches Kohlendioxid, als bei seiner Herstellung erzeugt wird. Im Inneren bietet das Hanfhotel eher minimalistische Loftatmosphäre. Viel Holz, die Wände nicht verputzt, große offene Flächen. Neben Gästezimmern werden nämlich auch sogenannte Workspaces angeboten. Wer will, kann sich einen Schreibtisch mieten und mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen. In Sachen Nachhaltigkeit gibt es allerdings noch viel Luft nach oben, denn der Beton auf Cannabis-Basis für das Neighborhood-Hotel musste aus dem Ausland importiert werden, weil Südafrikas Hanfernte für den Bedarf der Baubranche wegen politischer Beschränkungen bei weitem nicht reicht, was die CO2-Bilanz zumindest trübt. Das aber soll jetzt anders werden. Staatspräsident Ramaphosa hatte zuletzt den Ausbau der Hanfproduktion als eine der wichtigsten wirtschaftlichen Zukunftsaufgaben für sein Land bezeichnet. Das Hanfhotel in Kapstadt versteht sich deshalb auch als Botschafter, um für den Anbau und die Verarbeitung von industriell nutzbaren Cannabispflanzen zu werben. Was alles möglich ist, zeigt der Shop Hemporium im Erdgeschoss. Er bietet eine breite Produktpalette an, von Kleidung über Dekoration bis hin zu Kosmetik. Alles natürlich gefertigt aus Hanf.
Zum Schluss unserer Reise noch ein kurzer Abstecher nach Johannesburg. Dort empfiehlt unser Korrespondent Stefan Überbach einen Besuch des Apartheid-Museums, das auf sehr interessante Art den Aufstieg und den Fall des weißen Unterdrückungsregimes sowie den jahrzehntelangen Freiheitskampf der schwarzen Bevölkerungsmehrheit dokumentiert.
Schon der Eingangsbereich des Museums macht klar, worum es hier geht. Es gibt nämlich zwei Türen. Blankes steht über der einen, nie Blankes über der anderen. Das ist Afrikaans und bedeutet Weiße und Nicht-Weiße. Die Besucher werden nach dem Zufallsprinzip eingeteilt. Sie sehen auf ihrer Eintrittskarte, durch welche Tür sie gehen dürfen und durch welche nicht. Ein beklemmendes Gefühl von Anfang an. Denn das, was heute eher wie ein Spiel wirkt, war für Millionen Menschen über Jahrzehnte bittere Realität. Emilia Potenza, die Kuratorin des Museums.
What this does is give the visitor.
Auf diese Weise kann der Besucher hautnah miterleben, wie es war, während der Apartheid in Südafrika zu leben und dass die Klassifizierung nach der Rasse die Grundlage der Apartheid-Gesetze war. Und so fühlt man sich für 5 Minuten wirklich verloren, weil man nicht weiß, wann man die Leute, mit denen man gekommen ist, wieder sieht. Und man hat das Gefühl, aus fadenscheinigen Gründen ungerechtfertigt diskriminiert zu werden. Ich denke, das ist ein sehr eindrucksvoller Beginn der Reise, die das Apartheid-Museum anbietet.
2001 wurde das Museum eröffnet. Da waren die ersten freien Wahlen und damit das endgültige Aus des Apartheid-Regimes gerade mal 7 Jahre her. Der Besuch der Ausstellung ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Sie führt ins Herz der Finsternis und von dort zurück ans Licht, wie es auf der Museums-Homepage heißt. Nachgezeichnet wird der Weg des Landes von den dunklen Tagen der Unfreiheit bis zur demokratischen Wende, die weitgehend friedlich verlief und mit einem Namen verbunden ist. Nelson Mandela, Südafrikas Freiheitslegende. Fast 10.000 Tage saß er im Gefängnis, dann wurde er zum Staatspräsidenten und mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, gemeinsam mit seinem weißen Amtsvorgänger Frederick Willem de Klerk, der in Verhandlungen mit dem Afrikanischen Nationalkongress und anderen Vertretern der Opposition das Ende der Apartheid besiegelte und 1994 seinen Posten räumte. Nelson Mandela ist eine Sonderausstellung des Museums gewidmet, genauso wie Erzbischof Desmond Tutu, dem zweiten schwarzen Friedensnobelpreisträger Südafrikas. Tutu hatte sich jahrelang gegen das System der Rassentrennung eingesetzt und später als Vorsitzender der Wahrheits- und Versöhnungskommission entscheidend zum Wandel in seinem Land beigetragen.
The tidal wave of change is made up of a million ripples.
Die erste wirklich freie Wahl vor 30 Jahren war die Geburtsstunde des neuen Südafrika. Und ihre kraftvolle Botschaft wirkt bis heute nach, findet Museumsbesucher Grant aus Australien. Es ist eine Botschaft der Versöhnung und der Harmonie, denke ich. Aber die Vision von Nelson Mandela für das Land ist noch lange nicht vollendet. Sie ist auf dem Weg, aber es ist ein weiter Weg, um die Wunden der Vergangenheit zu heilen. Dafür waren und sind viele dieser Wunden, die das Apartheid-Regime hinterlassen hat, einfach zu tief. 1948 hatten die weißen Herrscher damit begonnen, alle Nicht-Weißen zu Menschen zweiter Klasse zu degradieren und die Rassentrennung mit unglaublichen 151 Gesetzen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu verankern. Museumskuratorin Emilia Potenza.
The pecking order. Was really white, Indian, colored, African.
Die Hackordnung war weiß, indisch, farbig, afrikanisch. Und alle Ressourcen wurden auf dieser Grundlage verteilt. So bekamen beispielsweise weiße Schulkinder viel mehr Unterstützung als afrikanische Schulkinder. Und zwar das Zehnfache. Was natürlich enorme Auswirkungen auf die Qualität der Bildung der verschiedenen Gruppen hatte. Und das galt auch für die Frage, wo man wohnen konnte, welche Berufe man ausüben konnte, welche öffentlichen Verkehrsmittel man benutzen konnte, welche Schulen man besuchen konnte, wen man lieben und wen man heiraten konnte. Jeder Aspekt des Lebens wurde von der Apartheid-Regierung getrennt und kontrolliert.
Was segregated and controlled by the apartheid government.
Fotos, Filme und Tonaufnahmen dokumentieren, mit welcher Brutalität die weißen Unterdrücker ihren Führungsanspruch durchgesetzt haben. Manches ist nur schwer zu ertragen. Etwa die Bilder vom Sharpeville-Massaker im Jahr 1960, als die Apartheid-Polizei auf friedliche Demonstranten feuerte. 69 Menschen kamen dabei ums Leben. Oder vom Soweto-Aufstand von 1976, als Schülerinnen und Schüler auf die Straße gingen, um gegen die Einführung des verhassten Unterdrückerdialekts Afrikaans als allgemeine Unterrichtssprache in den Schulen zu protestieren. Auch hier gingen die Sicherheitskräfte mit äußerster Gewalt vor. Bei den anschließenden Krawallen starben fast 600 Menschen.
There are areas of the museum that are very graphic.
Es gibt Bereiche des Museums, die sehr drastisch sind. Vor allem die sogenannte Hinrichtungshalle. Da hängen 131 Schlingen von der Decke. Jede steht für eine Person, die während der Apartheid aus politischen Gründen hingerichtet wurde. Es ist eine sehr eindringliche Erfahrung, diese Schlingen zu sehen und sich bewusst zu machen, dass diese Menschen für ihr Engagement und ihren Widerstand gegen die Apartheid gehängt wurden.
Die Zeitreise soll den Besuchern aus aller Welt Wissen über die dunkle Vergangenheit vermitteln, um zu verhindern, dass sich der Horror von damals wiederholt, sagt Museumskuratorin Emilia Potenza.
Ich denke, es ist sehr wichtig, den Schrecken und die Unterdrückung, die die schwarzen Südafrikaner erlebt haben, aus erster Hand zu erfahren. Viele Besucher haben das noch nicht gesehen. Sie haben vielleicht etwas darüber gehört oder gelesen. Unser Museum ist dokumentarisch. Es ist keine Fiktion. Und vor allem weiße südafrikanische Besucher werden sagen, ich hatte davon keine Ahnung.
Was auch daran liegt, dass der Apartheidstaat die Zensur perfektioniert hatte. Niemand sollte erfahren, was damals wirklich geschah. Julia zum Beispiel ist es genauso ergangen. Die Großmutter hat mit ihren drei Enkelkindern die Ausstellung besucht und viel über die grausame Geschichte ihres Heimatlandes gelernt.
How bad it was, but how we as ordinary South Africans live.
Wie schlimm das war, aber wir als normale Südafrikaner, die wir unser Leben leben, waren uns dessen überhaupt nicht bewusst. Wir hatten keine Ahnung, was da vor sich ging. Man hat uns als Bürger Südafrikas nie etwas gesagt. Das zu sehen, ist ein Schock, aber es ist vorbei, wir sind fertig. Wir befinden uns in einer neuen Ära.
But it's gone. We finished. We're in a new era.
Seit dem Ende der Apartheid ist viel passiert, sagt Museumskuratorin Emilia Potenza, auch wenn sich angesichts von Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Korruption und sozialer Spaltung nicht alle Erwartungen der Menschen an eine demokratische, freie und gerechte Gesellschaft erfüllt haben.
Es ist heilsam, sich daran zu erinnern, woher wir kommen. Und sich daran zu erinnern, dass die Mehrheit der Südafrikaner zwar keine wirtschaftlichen Rechte errungen hat, wohl aber politische Rechte. Das ist keine geringe Leistung, sondern ein sehr wichtiger Wandel in unserer Gesellschaft.
Sea change in our society.
Das war unterwegs heute in Südafrika.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.